Wie groß klingt der Unterschied zwischen einem Mockup und einer Orchesteraufnahme? Darüber rede ich heute mit dem Filmmusikkomponisten Andreas Weidinger in der 4. von 6 Folgen. Wir reden darüber, wie zeichnet sich die Kommunikation zwischen dem Regisseur und dem Komponisten aus? Mit wem sollte der Komponist oder die Komponistin sich während der Produktion regelmäßig absprechen? Dann, wie versprochen, hören wir in das Mockup des Kinofilms Wolfgang rein und danach natürlich auch in die Orchesteraufnahme. Welches Processing macht Andreas in Mockup? Und du wirst dich garantiert wundern. Und wie denkt er über Templates und wie nutzt er sie? Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ich habe da direkt noch eine Frage von der Jana. Die hat zwei Fragen, die wir, denke ich, zusammenpacken können. Nämlich, wie zeichnet sich eine gute Kommunikation mit dem Regisseur oder der Regisseurin eines Films aus und mit welchen Leuten sollte sich der Filmmusikkomponist, Komponistin regelmäßig absprechen?
Also zur ersten Frage würde ich sagen, das zentrale Wort ist das Wort Vertrauen. Also eine gute Kommunikation ist eine vertrauensvolle Kommunikation. Vertrauensvoll definiert jeder für sich selber. Für mich persönlich bedeutet vertrauensvoll, dass man offen sprechen kann, dass man auch über Zweifel sprechen kann, dass man sich auch kritisieren kann und dass man sozusagen Fehler machen darf. Also jetzt Stichwort Fehlerkultur. Das ist aus meiner Sicht eine gute Kommunikation mit der Regie und auch eine wünschenswerte mit der Regie. Dass man was sagen kann, von dem dann die Regisseurin, der Regisseur vielleicht im ersten Moment denkt, was für ein Quatsch, wie kommt er jetzt da drauf? Und aber eben nicht denkt, oh, er ist der Falsche, ich muss Komponist wechseln oder so. Mhm. Oder jetzt haben wir schon zwei Layouts gehabt und jetzt funzt es immer noch nicht. Er versteht mich nicht, lassen wir es gut sein oder so. Das ist aus meiner Sicht zur Frage 1. Zur Frage 2 weiß ich jetzt nicht genau, was Jana meint. Ob sie meint während des Prozesses oder ob sie meint vor den Projekten.
Ich denke während eines Projektes, ja. Also ich glaube, ihre Frage ist, was sind so die Ansprechpartner, die du hast? Ist es eher der Regisseur, der Produzent, der Editor, mit denen du dich dann während der Produktion dann absprichst?
Das ist sehr unterschiedlich und es kommt auch auf die jeweilige Konstellation an. Und es ist ein bisschen ein Unterschied, auch ob es eine Kinoproduktion ist oder ob es eine Fernsehproduktion ist. Eine Fernsehauftragsproduktion zum Beispiel, da hat der auftraggebende Sender eine sehr wichtige und sehr starke Rolle und muss auch immer konsultiert werden. In aller Regel jedenfalls. Deswegen kann man das auch nicht pauschal beantworten. Ich glaube, am besten sagt man, wichtig ist, dass es überhaupt einen Austausch gibt. Und das klingt jetzt so banal, aber es ist eben sehr oft so, gerade auch aufgrund des Zeitdrucks, der oft da ist eben, dass es super wenig Austausch gibt, egal mit wem. Und das ist schade. Also der Austausch muss nicht exzessiv sein. Man muss nicht immer 5-stündige Telefonkonferenzen haben und auch 2-mal die Woche und so weiter. Es reicht, wenn man während so eines Projekts vielleicht 3-mal miteinander spricht, eine halbe Stunde, das ist fein. Aber ich glaube, wichtig ist, dass überhaupt ein Austausch stattfindet, egal mit wem. Und wenn jetzt die Frage drauf zielt, mit wem ist es am effektivsten oder am sinnvollsten, da muss man sagen, das kommt ein bisschen drauf an, in welchem Stadium. Also oft ist es ja so, dass Filme geschnitten werden, während noch gedreht wird und dann arbeitet man schon. Und dann ist es natürlich so, dass man mit dem Schneideraum am effektivsten spricht und mit der Cutterin, mit dem Cutter den effektivsten Kontakt hat. Nachher dann, wenn der Schnitt relativ weit gediehen ist, geht es natürlich Richtung Regisseur, weil die Regisseure dann, Regisseurin, Regisseur, dann eine bessere Idee haben auch und es fügt sich im Schnitt zusammen und dann reflektiert es meistens auch auf die Musik. Das heißt auch, dass der Ansprechpartner eigentlich der Richtige und auch der Kompetente, weil er den besten Überblick hat, der Regisseur ist, die Regisseurin. Und ganz am Ende da kommt es dann immer ein bisschen auf die Konstellation an. Also irgendwann gibt es sowas wie eine Abnahme. Irgendjemand hat für diesen Film bezahlt und der will den dann sehen und der will dann möglicherweise auch noch was dazu sagen oder vielleicht auch noch Einfluss nehmen. Das ist ja immer unterschiedlich. Mal weniger, mal sehr stark. Und dann fokussiert sich die Kommunikation sinnvollerweise auf diese Leute, dass man mit denen redet.
Haben wir noch einen Track, wo du sagst, in den sollten wir mal reinhören?
Wir könnten zum Beispiel meinen MIDI-Layouts von der Wolfgang reinhören.
Ja, das ist doch mal super interessant.
Ich hätte hier jetzt einen Teil des Showdowns. Ja, hören wir mal ins MIDI-Layout rein. War jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich spiele es ein bisschen früher, dann kriegt man ein bisschen mehr mit. Kannst ja mal ins Original reinhören.
Ja, machen wir direkt mal.
Also ich weiß nicht, ob man die Unterschiede konnte man, glaube ich, ganz gut hören, aber vielleicht waren sie nicht groß.
Ich glaube, das Orchester klang jetzt noch ein Ticken räumlicher. Und kann es sein, dass bei dir im Mockup noch ein Synth-Bass gewesen ist?
Ja, der ist im Original auch. Der ist nur leiser gemischt worden, ja.
Ah ja.
Das Interessante daran ist, dass da sozusagen jede Note handprogrammiert ist. Also da sind keine vorgefertigten Runs oder irgendwelche vorgefertigten Samples für irgendwas.
Ah, das ist ja mit einer der schwierigsten Sache, Runs zum Beispiel so mit den Rybys zu machen, dass die vernünftig klingen, also gerade bei Streichern.
Genau, also das war relativ aufwendig. Der Vorteil war, dass sozusagen dadurch, das war auch alles quantisiert und es war alles in den Längen auch schon korrigiert, selbst wenn es ein bisschen auf Kosten des Layouts ging, weil dadurch konnte ich einen MIDI-File-Export machen und der Orchestrator musste quasi nichts mehr machen. Der musste nicht mehr quantisieren, der musste nicht mehr groß anpassen und es war sozusagen auf jedem Instrument schon da, was da sein sollte. Und der Witz ist, dass diese Layouts quasi komplett ungemischt sind. Also es gibt kein einziges Processing auf irgendwelchen Spuren. Es gibt keine Parallelkompression, es gibt kein Ozone irgendwo oder in der Masterspur. Es gibt keinen extra Raum, gar nicht. Es ist sozusagen so, wie die Samples rauskamen. Es gibt noch nicht mal eine EQ-Angleichung. Das ist im Prinzip 80% Orchestral Tools oder 90% und 10-20% Cine-Samples. Also besonders jetzt bei der Percussion. So. Aber Brass, Holzbläser, Strings, alles Orchestral Tools. Ohne irgendeinen Tweak. Also alles nur mit bisschen Lautstärke und Controllern sozusagen geregelt. Was schon für mich eine interessante Erfahrung war, weil ich eben mich praktisch wirklich um den Sound gar nicht gekümmert habe und keine Zeit dafür aufwenden musste, sondern ich konnte wirklich drüber nachdenken, was ich da schreiben wollte.
Ich finde das aber insofern interessant, zwei Aspekten. Ich lese ja auch immer wieder, wie EQ ich jetzt die und die Instrumente, und ich denke immer, wenn die Instrumente scheiße klingen, dann nehme ich halt ein anderes. Also die Alice Goin Strings, die klingen natürlich jetzt komplett anders als Orchestral Tools. Die klingen auch sehr direkter und manchmal ist das das, was ich haben möchte. Oder auch Sounds, die etwas trockener sind. Ich mache auch wenig mit EQ. Ja, ich EQ mal hier und da. Aber ich glaube, dass wenn man anständige Samples hat und anständig komponiert, arrangiert und orchestriert hat, dann sollte das eigentlich im Original schon gut klingen. Und vielleicht kann man noch mehr rausholen. Also ich rede jetzt wirklich von den letzten 5% irgendwie. Aber ich finde es auch mal erstaunlich, wie viele Leute sich mit dem Mischen dann beschäftigen, obwohl es dann meiner Meinung nach weitaus davor eher nötig wäre, da nochmal an Stellschrauben zu drehen. Ne?
Das ist auch ein bisschen wieder, geht in die Richtung, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, dass man irgendwie schauen muss, dass man seinen Fokus nicht verliert. Und jetzt gerade bei sowas kann man sehr schnell den Fokus verlieren, weil es natürlich geil ist, wenn unten dann nochmal die super gemischte Bassdrum mit dem entsprechenden Raum und so weiter nochmal richtig bumst oder sowas. Ne?
Ja.
Und da kann man dann erstens Zeit verbringen und zweitens verliert man aber ein bisschen den Fokus, weil man nämlich dann plötzlich nicht mehr merkt, dass eigentlich eine Tuba dazu noch ganz gut wäre. Sozusagen, weil den Rest macht schon das Processing sozusagen. Jetzt gerade im tiefen Bereich ist es ja oft so, dass man da dann doch noch mal das mit dem einen oder anderen kleinen Trick was rausholen kann. Und jetzt ist so ein bisschen einfach das Risiko, dass der Fokus weggeht dann von dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich vom Arrangement, von der Orchestration, von der Instrumentierung, wie auch immer man das nennen will. Ja. Das ist aber übrigens ja auch eine alte Weisheit im Pop-Bereich oder jetzt bei Rockproduktionen oder so, dass dieses Fix it in the Mix auch nur sehr begrenzt funktioniert. Und wenn eben eine bestimmte Art von Mikrofonierungstechnik nicht da ist oder eine bestimmte Art von Performance, dann kriegst du die im Mix auch nicht mehr her. Und insofern würde ich dir da total zustimmen. Das ist jetzt auch meine Erfahrung. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt die Layouts noch mal einen Tick besser klingen. Das ist jetzt überhaupt nicht der Punkt. Liegt auch natürlich daran, dass bei unseren Budgets das einfach nicht möglich ist, dass man dann nochmal sagt, hier alles fein, 5.1 oder 7.1 und ich gebe allein schon die Layouts jetzt zum Mischen oder irgendwie so, damit die dann nachher beim Screening im Kino irgendwie halbwegs gut klingen. Das Geld ist halt einfach nicht da und das Geld wird auch nicht ausgegeben dafür.
Ja. Und die Zeit nicht.
Und die Zeit ist nicht da, genau.
Ja.
Aber trotzdem würde ich dir recht geben, ja.
Hast du das denn, dass du wirklich komplett ohne Template arbeitest? Du hattest letztens in der Facebook-Gruppe geschrieben, glaube ich, dass du kein Template hast und immer von vorne anfängst.
Das ist im Prinzip so, ja. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe Module. Ist schon klar jetzt, dieses Wolfgang-Setup zum Beispiel, das ist natürlich ewig aufwendig gewesen. Und da habe ich mir aus guten Gründen ein bestimmtes System überlegt, wie ich das mit den Streichern und so weiter und Key Commands, Program Changes, was auch immer, was man dann so macht, Expression Maps oder nicht oder so, das habe ich mir alles sehr gut überlegt und das ist natürlich, wenn ich jetzt ein ähnliches Projekt wieder bekommen würde, würde ich natürlich als erstes mal zum Beispiel die Streicher aus dem Wolfgang Setup mir übertragen. Also das ist sozusagen so das Art Streichermodul oder so, aber im Prinzip würde ich es dann wieder überarbeiten. Also es ist schon richtig, dass ich quasi für jedes Projekt neu anfange. Das ist auch die Zeit, in der ich mit Abstand am schlechtesten gelaunt bin.
Weil du nicht kreativ sein kannst dann.
Ja, weil das stresst mich total. Ich weiß, dass das total essentiell ist und es klärt auch meinen Kopf und man kann auch Dinge rausschmeißen, die schon die ganze Zeit da rumhingen, die man eh nie benutzt hat, wenn man ehrlich ist. Man kann sich auch nochmal ganz genau fragen, was man eigentlich will und was das soll sozusagen, warum man jetzt diesen Sound benutzt und nicht den anderen. Aber genau. Du hast die ganze Zeit dieses Ding vor dir und vielleicht auch schon den Film da liegen und so und kannst nicht anfangen zu schreiben und das nervt natürlich unendlich. Also es ist immer für mich, es gibt immer die zwei Momente, die für mich die Mega-Erleichterung sind. Das erste, wenn das Template einigermaßen fertig ist und das zweite ist, wenn es dann Richtung Produktion geht.
Erstmal doof gefragt, also viele nutzen ja Templates und ich auch, wo jetzt nicht nur die Sounds reingeladen sind, sondern auch die ganzen Routings. Du hast dich jetzt ja ganz bewusst dagegen entschieden. Was ist da der Grund, dass du sagst, ich möchte kein fertiges Template haben, wo ich modifizieren kann? Ich möchte wirklich jedes Mal von vorne anfangen.
Ich greife sonst immer auf die gleichen Mechanismen zurück.
Ah, okay.
Ich stelle es bei mir fest und ich höre es auch von einigen anderen, zumindest die da, die sich damit etwas näher beschäftigt haben, dass zum Beispiel bestimmte Samples auch einen bestimmten Schreibstil evozieren, einfach. Also es ist eigentlich ganz banal, wenn du mit Angel Strings arbeitest, dann hast du einen anderen Attack und eine andere Entwicklung in den Klängen, als wenn du mit ADO arbeitest oder mit Nashville Strings oder so. Abgesehen davon, dass jetzt mal von so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, dass du die Nashville Strings sowieso überhaupt nicht benutzen kannst ohne ein wahnsinniges Negativ-Delay, weil die halt entsprechend programmiert sind. Also es sind so diese Kleinigkeiten, die, und natürlich jetzt mal nur als ganz einfaches Beispiel, wenn du eine Orchester-Library benutzt, wo du weißt, dass die Spiccatos zwar super klingen, aber immer ein Negativ-Delay von minus 40 haben oder minus 80 und du die sozusagen eigentlich programmieren musst und nicht spielen kannst, dann wird es dazu führen, dass du sie weniger benutzt in deinem Projekt. Also du hast weniger Spiccato, Punkt, fertig, aus. Selbst wenn du jetzt denkst, das wäre jetzt wahnsinnig geil, irgend sowas, ja, dann denkst du, shit, ey, beim einen spiele ich es ein und ich brauche 2 Minuten, bei dieser Library brauche ich dafür 12 Minuten. Mache ich es jetzt? Und dann sagst du entweder, ah nee, ich nehme doch die andere Library, oder du sagst, ah, weißt du was, ich verzichte darauf, so wichtig sind diese Ornamente jetzt auch nicht. Oder so. Das ist so der Klassiker. Mhm. Und genauso die Art, wie du Melodien schreibst oder so. Ich glaube, viele Leute merken das gar nicht, oder es ist denen gar nicht bewusst. Auch deswegen nicht bewusst, wenn natürlich alles immer dann so schnell, zumindest in diesen YouTube-Videos und so, auf dieses Epic getrimmt ist. Es sind immer alles Epic, 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 große Melodie. Und der am Ende des Tages ist es halt ein Baukasten. In der Mitte machst und oben drüber machst du und das Ganze dann halt noch abgedoppelt mit ein bisschen Brass. Und unten drunter musst du halt gucken, dass das tiefe Brass möglichst viel Attack hat. Und wenn du nicht weißt, wie du das hinkriegst, machst du einen Transient Designer rein und machst halt bap, bap, bap. So. Also jetzt, das ist jetzt sehr, sehr, ich weiß schon, man kann Epic gut oder schlecht machen. Ich will nur sagen, das ist eine bestimmte Ästhetik, eine bestimmte Funktionalität und was sozusagen von den Samples erwartet wird. Und das wird dann eben auch geschrieben. Mhm. Und wenn du jetzt, das ist, wie der Name schon sagt, ja, du hast jetzt dann die Epic Strings oder jetzt fällt mir wie heißen diese Tutti Libraries, entweder von Spitfire oder von Orchestral Tools.
Die Tutti, oder meinst du die Ostinati?
Nee, es gibt doch diese Orchestral Tools Libraries. Ich habe da nur eine davon, irgendwas mit M, 1 bis 3.
Ach, Metropolis Arc.
Ganz viele. Metropolis Arc, genau. Hm. So. Ich meine, der Name sagt dir schon, dass es wahrscheinlich keine Kammermusik ist, wenn es um Metropolis geht, ja?
Ja.
So. Das heißt, du, und das ist natürlich auch genau dafür produziert, mit 87 Bassposaunen gleichzeitig und weiß ich nicht was. Oder 20 tiefen Kontrabässen, 5 Seitern oder irgendwelche Geschichten. Und der Sound ist so und der Attack ist so und die Ästhetik ist so und dafür sind sie gemacht. Mhm. Und wenn du jetzt immer damit arbeitest, dann ist deine Vorstellung von dem, was ein Tutti-Streicher ist, ist was komplett anderes. Und wenn du dann was machen willst wie Samuel Barber, Adagio for Strings, dann wirst du ein anderes Stück schreiben, wenn du mit Metropolis Arc schreibst, also wenn du mit Orchestral Tools First Chairs arbeitest oder so. Du wirst wahrscheinlich auch ein anderes Stück schreiben, wenn du mit Orchestral Tools First Chairs arbeitest oder mit Cinematic Studio Solo Strings oder mit Cinematic Strings Solo oder irgend sowas. Also das Sample, das ist einfach, das beeinflusst einfach dein Schreiben und alles. Das ist einfach so.
Ja, deswegen finde ich es auch wichtig, mehrere Libraries zu haben. Also ich habe jetzt bei weitem nicht alle Patches eingeladen aus Contact und Sign und was auch immer. Das würde das Ganze ja sprengen. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Sounds eingeladen, damit ich wirklich sehr schnell sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Streicher von Spitfire Symphonic Strings oder die Chamber Strings SCS oder Alice Gordon Strings. Oder ich habe zum Beispiel auch ein paar wenige reingeladen von Metropolis Arc 2. Da sind die Spicati sind sehr, sehr schön weich, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Spicati-Streicher sehr, sehr hart, also sehr, sehr laut sind. Und wenn ich ein paar wirklich weiche haben möchte, die wirklich ganz leicht sowas machen, da fand ich die toll. Die sind zwar manchmal im Timing nicht ganz tight, weil die nicht ganz gleich geschnitten sind. Damit komme ich aber klar. Ich gebe dir aber insofern recht, man sollte jetzt mehr als eine Library haben, sonst bin ich ja gar nicht in der Lage, mehr als eine Sache zu schreiben, oder ich bin gar nicht in der Lage, frei zu schreiben. Ne? Das wäre der vierte von 6 Teilen. Im 5. Teil geht es um das Treffen von Entscheidungen. Es geht nochmal um Templates und wie Andreas Weidinger eigentlich Filmmusikkomponist wurde. Wenn dir das Format gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei den Apple Podcasts. Du kannst mir aber auch sehr gerne einen Cappuccino auf ko-fi.com spendieren. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe Filmmusik und Sounddesign. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.